es hat schon so ein bisschen, finde ich, so diesen Unterton. Ja, am Ende des Tages wollen halt erfolgreiche Businessfrauen trotzdem nur eines, nämlich heiraten.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Hallo Martina.
Bonjour, Fabienne.
Nicht. Bonjour. Tristesse.
Schauen wir mal.
Ja, bei mir ist eher Bonjour.
Joie.
Müdigkeit. Oh. Nein. Oh nein. So. Ach, wieder mal ein Titel, der sich für sehr viele Wortspiele eignet.
Ja.
Ja.
Ich werde mich zurückhalten.
Nein, please don't. Alles muss raus. Kein Kalauer ist hier schlecht genug, um nicht hier seine Heimat zu finden. With us. Ja, bevor wir einsteigen in das heutige Thema, möchte ich dich fragen, was du sonst noch gelesen hast, wenn du nicht gerade schmale Romane von 18-Jährigen aus den 50er Jahren gelesen hast.
Viel, weil ich im Urlaub war.
Ah, das letzte Mal warst du auch schon im Urlaub, als wir uns getroffen haben.
Ja.
Living the life.
Läuft bei mir, oder? Aber das
ja.
war auch vor allem deshalb, weil wir eine sehr lange Pause im Sommer hatten, in der ich nicht im Urlaub
ja.
war, aber du. Haha.
Stimmt.
Nee, aber ich muss sagen, ich habe einen richtigen Lauf an richtig guten Büchern gerade. Kennst du das? Manchmal, manchmal ist man ja, ja so, ah ja, ich lese immer was, aber nichts haut mich so vom Hocker.
Ja, das hatte ich.
In letzter Zeit habe ich, ich finde, ich habe jetzt drei hintereinander richtig gute gelesen. Ich
alle wir wollen sie alle Hocker drei kaufen. Wissen, ja.
Zwei waren so ein bisschen late to the party und eins war sehr late to the party. Also es ist nichts super Aktuelles, will ich damit sagen. Und zwar das eine war dieser Bestseller aus Südkorea, Kim Ji-young, geboren 1982 von Cho Nam-joo. Und es war so interessant, Fabian, ich musste an dich denken, du musst das unbedingt auch lesen, weil wir doch immer so genervt sind, wenn in einem Roman so nicht Klischees, aber so typische Formen von Sexismus oder so erzählt werden, was ja okay ist, aber die dann nicht richtig gut eigentlich in die Geschichte eingearbeitet sind, sondern es ist eigentlich nur so eine Reihung von, ne, was jede Frau kennt oder so eine sexistische, diskriminierende Szene oder so.
Mhm.
Und es ist nicht gut, wir sagen ja immer, es ist voll legitim, das erzählen zu wollen, aber es irgendwie, ein Roman braucht ein bisschen mehr als das aneinander zu reihen, sondern das muss irgendwie motiviert sein vom Plot her. Und in diesem Buch, Kim Ji-young, geboren 1982, sind nur solche Szenen. Also das ganze Buch besteht daraus, dass dieser Frau, die geboren 1982 ist, halt, ja, Sachen passieren, die halt in einer Südkoreanerin aus der Generation typischerweise passieren. Und es ist quasi voller Klischees. Und die ist quasi, und das zeigt ja auch schon der Titel, die ist die typische, die stereotype Frau dieser Generation aus Südkorea. Und immer das, was ihr passiert, ist dann in der Fußnote mit einer Studie belegt.
Nein!
Die darauf zeigt, wie vielen Frauen das schon passiert ist. Also weißt du, ich meine, das ist quasi auf die Spitze getrieben und nicht einfach so eingefügt, sondern das ist quasi so kristallisiert in dieser Person. Das ist der Point an dem ganzen Buch. Und das fand ich sehr interessant, weil das genau dieser Behauptung, die wir da immer aufstellen, dass das eben keine gute Geschichte dann ergibt, so ein bisschen zuwiderläuft. Fand ich sehr, sehr interessant. Aber es war trotzdem nicht langweilig, weißt du, so, dass man dann denkt, okay, weiß ich jetzt schon alles, was da
passiert. Ich hab's gecheckt und
genau, nee, irgendwie war ich trotzdem, ist es ja auch ein kurzes Buch, war ich trotzdem die ganze Zeit so voll dabei. Das war sehr gut.
Cool.
Dann habe ich Jins von Fatma Aydemir gelesen.
Ah.
Habe ich schon gesagt, bestes Buch für mich, der letzten Jahre, das ich gelesen habe, lest das alle. Ich war viel zu spät. Ich habe irgendwie immer gedacht, ach, Familiengeschichte, ich finde, manchmal sind die so ein bisschen zäh. War aber gar nicht so. Extrem geil geschrieben, extrem gut. Mhm. Alles ist gut daran. Lest das einfach. Mehr will ich nicht
Just
sagen.
Read it.
Ja, genau. Und dann hatte ich irgendwie so ein bisschen so einen Durchhänger und dachte mir, ah, ich kann jetzt mal nichts mehr lesen von so Sachen, die irgendwie auf das politische Weltgeschehen oder weißt du, wie ich meine, so die Lage von bestimmten marginalisierten Personen, von Frauen oder so. Ich pack das alles nicht mehr. Ich muss jetzt was lesen, was einfach nur einen weißen, so eine Geschichte über einen weißen Mann, dem irgendwas passiert, aber das jetzt sonst nicht keine größere Relevanz hat. Auf sowas hatte ich mal wieder richtig Bock und da habe ich das perfekte Buch gefunden und zwar The Sense of an Ending von Julian Barnes. Das fand ich auch extrem gut. Also, muss ich sagen. Guter Read für, wenn man mal nicht über irgendwelche
das,
politischen
ist,
Sachen.
Genau. Ja.
So, ja, da geht es um Erinnerungen und wie man sich manchmal falsch erinnert und vielleicht, dass man doch ein ganz anderer Mensch, also ob man wirklich der Mensch ist, von dem man denkt, dass man der ist, würde ich jetzt mal sagen. Oder ob es auch alles vielleicht ganz anders ist, als man das selber sich so aufgebaut hat. Das war auch ein guter Read. Genau, also das war mein guter Lauf bisher und dann kam das Buch heute. Schauen wir mal. Ob das die Reihe fortführt.
Ob die Serie gebrochen wurde.
Genau. Aha, wie ist es bei dir?
Ja, ich kann es voll, ich fühle das voll mit dem, manchmal hat man einen Lauf. Ich hatte tatsächlich im Sommer so, hatte ich jetzt nicht so herausragende Lektüren, sage ich mal. Aber zuletzt hatte ich ein Buch, wo ich wieder so hooked war. Und zwar, ich hoffe, dass das jetzt sehr bald und sehr schnell übersetzt wird, weil es in Frankreich auch wieder sehr, oder nicht auch wieder, in Frankreich hat sehr viele Preise schon erhalten. Und zwar ist das ein Buch, das heißt, also der Titel wäre übersetzt, mein echter Name ist Elisabeth, mon vrai nom est Elisabeth, von Adèle Lyon, einer jungen Autorin. Das ist die Geschichte ihrer Urgroßmutter Betsy. Und sie hat über diese Urgroßmutter immer nur so Gerüchte gehört, dass die halt so verrückt war und hat so ganz diffuse Geschichten. Also weiß auch, dass die Kinder, die hatte 6 Kinder, dass die nicht bei ihr aufgewachsen sind. Und sie hat dann auch immer so diese, also es wird kreisen immer so Gerüchte, auch gerade um junge Frauen so, ja, du musst halt aufpassen, du darfst keine Drogen nehmen oder so, weil sonst, es gibt da so eine genetische Veranlagung für Wahnsinn in unserer Familie, gerade bei den Frauen. Und so. Und dann ist sie halt in so ein bisschen so einer Krise oder hat eben dieses Gespenst immer so um sich rum. Und dann beschließt sie dem so ein bisschen, also nicht so ein bisschen, sondern beschließt dem einfach nachzugehen, diese Geschichte. Und es ist wirklich, also so die Urgroßmutter ist Anfang des 20. Jahrhunderts geboren und ist dann eben in den 50er Jahren, also oder heiratet während des Krieges und ist dann eben in den 50er Jahren in der Psychiatrie. Und sie macht dann halt so, also verbindet so ganz toll, einerseits Psychiatriegeschichte, Geschichte der Lobotomie, also der Praxis, dass halt so Gehirn, also quasi ein Teil des Frontalhirns abgeschnitten wurde, weil man sich so erhofft hat, dadurch...
Dann passt alles bestimmt.
Ja, genau, ja. Dann ist man nicht so und macht dann aber eben, also einerseits, also es ist auch mega absurd, der Typ, der das vor allen Dingen in den USA ganz bekannt gemacht hat oder ganz groß gemacht hat, der ist dann wirklich halt so wie so ein Jahrmarkt-Quacksalber durch die USA gereist und hat so mobile Lobotomien performt. Der hat auch so gemeint, das muss man gar nicht, so muss man gar nicht so groß irgendwie was haben. Man braucht einfach nur so einen spitzen Eispickel, den man so ins Auge rammt und dann passt schon so. Also ja, und sie macht halt so eine ganz tolle Geschichte. Also einerseits über diese Urgroßmutter und dann erfährt man halt nach und nach, was da eigentlich so dieser Background ist. Und es ist natürlich, oder es ist so eine Geschichte auch von, was gilt bei Frauen als unangepasst. Mhm. Also es ist wieder so diese Frage der, also war die vielleicht gar nicht verrückt, sondern die war halt eine Frau, die nicht so angepasst war. Und das ist auch krass, weil sie dann eben herausfindet, dass der ihr Mann und ihr Vater, also der Vater von ihrer Urgroßmutter, sie quasi eingewiesen haben und auch diese eigentlich Operationen genehmigt haben und das machen haben lassen. Ja. Also das war wirklich ein ganz krasses, also sehr beeindruckendes Buch. Und auch so, also es ist eben quasi Non-Fiction, aber sehr, sehr gut geschrieben und auch so sehr collageartig geschrieben. Also es ist jetzt überhaupt nicht schwer zu lesen oder so, aber
ist das autobiografisch? Hat sich die Autorin wirklich auf diese Spurensuche begeben?
Ja.
Schon?
Mhm. Ja, okay, krass. Ja. Mhm. Ja, ja, voll. Und es ist auch wirklich die Geschichte ihrer Urgroßmutter. Da kommen auch so Dokumente von ihrer Urgroßmutter vor, also und von ihrem Urgroßvater, also Briefe und so weiter. Und sie hat auch Interviews geführt. Aber es ist eben so sehr, sehr, sehr toll gemacht und wie gesagt, hat in Frankreich schon ganz viele Preise bekommen und ich hoffe, dass es deshalb auch sehr bald übersetzt wird, weil es wirklich ein tolles Buch und ich war sehr begeistert.
Das erinnert mich sehr an dieses Ida von Katharina Adler, wo es um die
Dora, ja.
Dora aus Freuds Bruchstücke einer Hysterienanalyse, das fand ich auch sehr gut.
Ja, aber ich würde sagen, mit Frankreich, sind wir schon eigentlich bei unserem heutigen
und unangepasst.
Land und Thema angekommen. Nämlich, ihr habt wahrscheinlich schon euch denken können, nach dem Titel dieses der Podcast-Episode, aber eben auch unseren tollen Wortspielen am Anfang. Wir lesen heute oder wir sprechen heute über das Buch Bonjour Tristesse von François Sagan. Eigentlich so ein Klassiker ist, den wir jetzt heute lesen. Du hattest den ja vorgeschlagen. Und irgendwie so dieses, hat man immer von gehört und aber nie so wirklich gelesen, könnte man ja mal lesen, genau. Oder? Das war so der Vibe.
Ja, und ich kenne schon auch Leute, die das halt sehr feiern.
Ah ja, tatsächlich.
Und ich dachte, dass du das bestimmt schon gelesen hast, so
ja, mit deiner auch noch nicht gelesen.
Frankreich-Affinität. Gut, dann habe ich dich ja jetzt auch noch bereichern können, vielleicht. Schauen wir mal. Ja. Oder dir ein paar Stunden rauben.
Ja, naja, es ist ja sehr schmal, das Buch, insofern, ja. Also ich sage wie immer was zur Autorin davor. Françoise Sagan, mit bürgerlichen Namen Françoise Quarès, wird 1935 geboren. Sie ist Tochter einer wohlhabenden industriellen Familie, lebt auch so, sag ich mal, diesen Lifestyle, also schon so sehr wohlhabend und auch so bildungsbürgerlich, würde ich sagen. Sie ist mehrheitlich in Paris aufgewachsen, hat so ein bisschen eine schwierige Schulzeit, wechselt auch immer wieder die Schule. Das hat natürlich auch zum Teil mit den Kriegsjahren zu tun. Also sie ist ja 35 geboren, das heißt, sie ist dann auch während der Zeit des Kriegs, lebt die Familie dann auch nicht in Paris und schafft ihr Abi nur im zweiten Anlauf. So finde ich auch sehr interessant vor dem Hintergrund dessen, was in dem Buch passiert, und schreibt sich dann 1952 in der Sorbonne ein. Verbringt dann aber das Jahr vor allen Dingen mit ihrem älteren Bruder in den Cafés und Bars von Paris, die damals schon so ein bisschen so dieses Bohème-Flair haben, und fällt im Frühjahr 1953 dann bei ihrer probedeutischen Prüfung an der Sorbonne durch. Das ist anscheinend, war das so eine Art Vorprüfung, ja genau, um da überhaupt dann weiter zugelassen zu sein zum Studium. Und sie fängt dann im Sommer 53, sie ist mehr oder weniger alleine in Paris geblieben, fängt sie dann an, einen Roman zu schreiben. Und am Ende des Sommers, im Herbst, sagt sie dann zu ihrer Freundin Florence Malraux beim Wiedersehen, Florence fragt so, und was hast du so gemacht im Sommer? Und Françoise so, ich habe so einen Roman geschrieben.
Und du?
Und du, genau. Und die Freundin ist dann auch, ich habe so ein Interview mit der gehört, die war so, ja, genau, so, ganz genau, zeig mir das mal, ja, so. Und sie hat aber wirklich diesen Roman geschrieben, und wie es der Zufall so will, ist ihre beste Freundin Florence Malraux, ist die Tochter von Clara und André Malraux. Also André Malraux ist einer der größten eigentlich Schriftsteller so der Kriegs- und Nachkriegszeit. Und die Mutter Clara ist eben, also die beiden sind zu dem Zeitpunkt schon getrennt, aber die Mutter Clara ist auch Schriftstellerin. Und dann zeigen sie der dieses Manuskript. Die Mutter ist so ein bisschen, ja, anscheinend gibt sie es ihr zurück und hat vor allen Dingen so Rechtschreibfehler so angemerkt und ist so, ja, ja, ganz nett. Aber sie bringt sie in Kontakt mit mit dem literarischen Milieu. Und das Manuskript landet dann schließlich Anfang Januar 1954 auf dem Schreibtisch des Verlegers René Julliard. Und nur zwei Wochen später telegrafiert dieser Verleger an Françoise Quarès, wir machen ihr Buch. Die kannst du erst auch gar nicht glauben, schaut dann noch, ob das nicht irgendwie ein Spoof ist. Und es ist aber kein Spoof, der nimmt das Buch tatsächlich an. Da Françoise aber zu dem Zeitpunkt noch minderjährig ist, nämlich 18, in Frankreich war damals die Volljährigkeit erst mit 21 erreicht, braucht sie das Einverständnis der Eltern, fand ich auch irgendwie ganz funny. Ja. Und die geben es aber unter einer Bedingung, dass es nämlich nicht unter ihrem Namen veröffentlicht wird, sondern eben sie sich ein Pseudonym nimmt. Und sie erzählt so in einem Interview, ich meine, ich vermute, da gibt es auch so ganz viele so Urban Legends auch so ihrer selbst darum, aber sie erzählt es halt so, ja, okay, Pseudonym, puh, keine Ahnung. Und dann liegt da halt so Proust rum, ein Band von Proust, und dann schlägt sie das auf und dann ist so ein Satz, die Prinzessin von Sagan fuhr in ihrer Kutsche vorbei, und dann sagt sie so, warum nicht Sagan? Und der Vater sagt, ja klar, mach. Passt. Und damit ist dieses Pseudonym geboren. Und im März 1954 erscheint dann eben Bonjour Tristesse, dieser relativ schmale Roman. Verkauft sich auch ganz gut in den Buchhandlungen, kriegt auch einige Besprechungen, aber soweit sozusagen ist so ganz, ganz annehmbar. Und dann im Mai 1954, am 24. Mai genauer gesagt, erhält das Buch den renommierten Prix de Critique, also sinngemäß Preis der Kritiker, der eben sehr prestigiös ist und in dem so ganz berühmte Namen der französischen Intelligenz der Zeit sitzen, unter anderem Georges Bataille, Roger Calois und so weiter. Und das ist so ein bisschen der endgültige Durchbruch oder sozusagen damit wird das Buch nochmal sozusagen einer größeren Öffentlichkeit bekannt und es wird aber auch nochmal heftiger diskutiert, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und am 1. Juni 1954 erscheint auf der Titelseite der Zeitschrift Le Figaro ein Artikel von François Mauriac, einem der bekanntesten Schriftsteller der Zeit. Und in diesem Artikel ergreift er für Bonjour Tristesse und Sagan Partei und bezeichnet Sagan als charmantes kleines Monster von 18 Jahren, dessen schriftstellerisches Talent schon auf den ersten Seiten des Buches oder des Romans explodiert. Und das ist sozusagen die letzte wie so Weihung und damit ist spätestens das Buch wirklich ein Bestseller und zwar nicht nur in Frankreich, sondern international. Also es wird auch zum Beispiel schon 1955 ins Deutsche übersetzt und zwar von Helga Treichel. Kleiner Einschub, 2017 ist jetzt eine neue Übersetzung von Rainer Moritz erschienen, aber eben es wird 55 original zum ersten Mal schon übersetzt und es wird auch in den USA schon rezipiert oder ins Englische übersetzt und sie fliegt dann in die USA nach New York, wird dort empfangen wie ein Star. Otto Preminger, der damals auch so einer der bekanntesten Regisseure ist, kauft die Rechte am Buch und 1958 kommt dann eine Verfilmung von Bonjour Tristesse in die Kinos mit Jean Seberg in der Rolle der Cécile und David Niven in der Rolle von ihrem Vater Raymond. Genau, also es ist dann quasi wirklich ein unglaublicher Bestseller für diese Zeit und daran unter anderem entspinnt sich auch so ein bisschen, ich sag mal, der Skandal, denn was dann eben auf der Seite vor allem des Feuilletons und der Literaturkritik so ein bisschen moniert wird, ist eben so, wie kann es sein, dass so ein Buch von so einer 18-Jährigen so ausgezeichnet wird? Und ich habe dann so einen Gesprächsmitschnitt gehört von so einer Diskussionsrunde darum, wo einer dann auch so sagt, ja, also es ist ja auch die heutzutage lesen die Leute ja eh schon kaum mehr und schon gar nicht Klassiker und dann lesen sie jetzt lieber so einen Ramsch so ungefähr, als jetzt so die großen Klassiker zu lesen. Und es wird sich auch sehr schnell auf François Sagan als Person sozusagen gestürzt und es wird alles unter die Lupe genommen, ihre Vorliebe für Whisky und schnelle Autos und eben so dieses Image. Also es wird auch sehr oft sie mit ihrer Protagonistin irgendwie gleichgesetzt und so. Und ich fand das irgendwie ganz interessant, weil mich hat so voll an das erinnert, was jetzt gerade aktuell auch viel über Caroline Wahl diskutiert wird. Ja, also es ist so eine ähnliche Konstellation, eine junge Autorin, die auch durchaus selbstbewusst ist. Also die tritt eben nicht so auf so, oh nein, ich bin so froh und so weiter, sondern die ist so, ja cool so. Und eben hat dann auch diesen Lifestyle, sage ich mal. Genau. Und das stößt halt manchen, vor allen Dingen Männern, ziemlich auf. Ja, und das fand ich schon interessant, so dieses, wie solche Mechanismen, weißt du, so in den 50er Jahren heute eigentlich auch immer noch greifen und auch so gerade dieses so, wenn du als junge Autorin so unapologetic bist und nicht so sagst, ja, ich weiß schon, ich mache halt nicht so große Literatur, sondern nee, die ist dann, die ist überzeugt von sich, genau. Das Buch ist auch deshalb ein Skandal für viele oder stößt vielen auf, weil es halt nicht nur die junge Generation darstellt, also die Protagonistin Cécile ist ja 17 Jahre alt und es wird ja aus ihrer Perspektive geschildert, sondern eben auch, weil das diese junge Protagonistin in gewisser Hinsicht und die ganze Handlung so eine gewisse Amoralität hat in Bezug auf unterschiedliche Sachen. Darauf werden wir sicher noch zu sprechen kommen. François Sagan tritt eben wirklich nahezu über Nacht mit 18 Jahren, betritt sie die Szene der Literatur und ist wie so ein Star. Und eigentlich schreibt sie auch noch viele weitere Romane nach Bonjour Tristesse, aber kein Mensch. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux dieses ersten Romans. Sie ist immer und auch ihre nachfolgenden Bücher sind immer im Schatten dieses Romans geblieben. Es war das Buch, womit sie am meisten identifiziert wurde, nachdem sie auch am meisten gefragt wurde und auf das ihr Ruhm gründet. Also ich habe dann nochmal so gesehen, dass 96 so eine relativ schlechte Kritik von einem ihrer Bücher gab, wo es so ungefähr hieß, ja, also die wird ja eigentlich nur mehr noch besprochen und verlegt, weil sie halt einmal dieses Buch in den 50er Jahren geschrieben hat. Ja, so ein bisschen der Tenor. Und ihr Leben ist auch sehr geprägt von, sage ich mal, Hochs und Tiefs. Oder es ist so vielleicht auch so ein bisschen Prinzipien, die sich andeuten, treu ein Leben, das sehr geprägt ist von so einem Bohem-Lifestyle, schnelle Autos, Whiskys, Männer. Und was aber schon krass ist, ich habe es jetzt nicht so ganz durchdrungen, aber sie ist dann in den 90er Jahren in die Affäre Elf involviert. Also Elf ist so ein riesiger Konzern, Erdölkonzern in Frankreich. Sie interveniert in Anfang der 90er Jahre beim damaligen Präsidenten François Mitterrand im Namen von Elf. Da geht es um die Förderung von Öl in Usbekistan. Und sie legt da sozusagen für Elf ein gutes Wort ein und bekommt dafür 9 Millionen Francs. Oh. Und das wird dann aber später, fliegt es dann sozusagen auf, weil eben Elf, weil es gibt da eben so eine ganz große Affäre und einen Eklat darum, eben auch um so eigentlich so eine Vermischung von eben Wirtschaft und Politik und auch so Korruption und so weiter. Und sie wird dann auch 2002 rechtskräftig verurteilt, und zwar vor allen Dingen wegen Steuerhinterziehung, weil sie natürlich diese 9 Millionen nicht versteuert hat. Und sie muss nicht nur, ich glaube, für nicht so lange ins Gefängnis, sondern sie muss auch das Ganze, also dieses Geld, was sie hinterzogen hat, zurückzahlen. Und damit ist sie im Grunde ruiniert. Mhm. Also sie ist dann eigentlich arm. Und ich fand es auch krass, weil anscheinend, ich habe das gelesen, bis heute werden ein Teil der Tantiemen oder des Erlöses der Bücher gehen immer noch in dieses Zurückzahlen dieser Schulden. Hm. Ja. Also sie stirbt dann eigentlich 2004 weitestgehend ruiniert und weitestgehend zurückgezogen in Honfleur, also in so einem kleinen Ort in Frankreich. Ja, jetzt kurz zum Buch. Ich glaube, ich mache so ein bisschen das Setup und dann aber, glaube ich, so die eigentliche Intrige oder Geschichte kann man nachliefern. Also ich habe ja schon angedeutet, im Zentrum steht die junge Protagonistin Cécile, die ist 17 Jahre alt. Das wird aus ihrer Perspektive, also Ich-Perspektive, erzählt. Und sie verbringt den Sommer mit ihrem Vater Raymond und dessen junger Geliebter Elsa in einer Villa am Mittelmeer. Also das ist so die Ausgangssituation, die sind da in dieser Villa. Man merkt recht schnell, der Raymond, der ist so ein Lebemann, der ist so relativ well off. Die können sich dann eben so leisten, den ganzen Sommer da in so einer Villa zu leben und die halt zu mieten, genau. Und sie hat eine sehr enge Beziehung zum Vater. Die Mutter ist schon vor 15 Jahren gestorben. Sie hat Zeit ihres Lebens, also Cécile war bis sie 15 Jahre alt, war in einem Mädchenpensionat und ist dann vor 2 Jahren zu ihrem Vater sozusagen zurückgekommen und hat seitdem so eine sehr enge Beziehung zu ihm. Der Vater ist so ein Lebemann, ein Freigeist, hat sehr freizügiges Liebesleben und das verheimlicht er nicht etwa vor Cécile, sondern sie ist vielmehr eigentlich so eine Komplizin und sie beschreibt dann eben, wie die so zusammen Spaß haben in Paris und ausgehen und jeder von ihnen so seine quasi diversen Abenteuer und Spaß verfolgt, genau. Und das ist eigentlich so, am Anfang wird das so geschildert, es ist eine totale Idylle und dieser Sommer liegt vor ihnen und genau, es gibt eigentlich nichts, was die gute Laune trüben könnte. Nicht mal, dass Cécile ihr Abi versaut hat und eigentlich lernen müsste, weil sie im Herbst die Nachprüfung machen muss. Genau. Und in diese Idylle aber bricht gewissermaßen herein, wobei hereinbricht ist auch falsch, weil der Vater hat eine gewisse Anne Larsen aus Paris eingeladen. Und die kommt dann auch tatsächlich, ist eine Freundin der verstorbenen Mutter, die ist so, wird so dargestellt, also sie ist im Alter von Raymond, so in den 40ern, ist so eine selbstständige Frau, elegant, also die ist Modedesignerin und ist aber auch so etwas kühl und etwas so, ja, intellektuell Type und A. so weiter. Ja, genau, und ist nicht so ganz so funny drauf wie die anderen, deswegen ist die Cécile auch am Anfang so ein bisschen so, puff, und genau, aber die kommt dann eben und dann gibt's eben so diese Dreierkonstellation, weil es ist dann auch sehr schnell klar, dass diese Anne Larsen eigentlich nicht wusste, dass der Raymond da mit dieser Elsa ist und sie dachte halt, der lädt sie halt ein. Also ich glaube, es ist schon relativ klar, dass sie dachte, da gibt es so ein amoröses Interesse, aber dann ist sie erstmal so pikiert oder so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, als Elsa dann da ist. Und im Laufe der Zeit stellt sich dann halt aber eben doch, also ohne dass, also das ist nicht so ganz klar, wie sehr Anne das auch forciert, aber im Lauf der Wochen fühlt sich Raymond eigentlich immer mehr zu Anne hingezogen und dumpt dann eigentlich im Grunde die Elsa für Anne auf eine nicht so nette Weise. Und Cécile ist in dem Ganzen immer so ein bisschen wie so eben die Komplizin oder Vermittlerin, was sie einerseits so ein bisschen nervt, aber sie ist dann doch immer noch irgendwie, sie macht es dann eben doch auch, ja, so. Oder macht dann so die Botengänge sozusagen, die Amoureusen auch für ihren Vater. Und der Wendepunkt kommt jetzt allerdings nicht etwa damit, dass Cécile das irgendwie blöd findet, dass der Raymond die Elsa so scheiße behandelt hat und einfach so fallen hat lassen, sondern der Wendepunkt kommt, als Raymond und Anne ihr beim Frühstück verkünden, wir haben tolle Neuigkeiten, wir werden heiraten. Und Cécile findet es scheiße, hat überhaupt keinen Bock. Genau, also sie ahnt schon, dass durch Anne sich dieser Lebensstil, also dass ihr Vater quasi so ein bisschen vernünftig wird und dass so dieser Lebensstil, den sie bis dahin geführt haben und auch so diese Freiheit und Freizügigkeit, dass sich das ändert. Und sie hat eigentlich keinen Bock da drauf. Und die Anne fängt dann auch schon sehr bald an, Cécile so ein bisschen, Cécile gegenüber so mütterliche Pflichten zu erfüllen. Also sie sagt dann eben, also genau, sie entdeckt dann, wie Cécile mit Cyril, der halt so ein junger Typ ist, den sie da am Strand kennenlernt, im Grunde so rummacht, glaube ich. Und dann ist sie so, hey, das kannst du nicht machen und weißt du nicht, du musst echt aufpassen, weil das kann im Krankenhaus enden, solche Sachen und so weiter. Und verbietet ihr dann eben, den Cyril zu sehen und sagt, du musst eigentlich lernen und so. Und dann ist Cécile mega pissed.
Dann hat sie entwickelt, genug.
Ja, genau. Und entwickelt einen Plan, um ihren Vater und Anne wieder auseinanderzubringen. Soweit erstmal. Ich glaube, wir müssen dann auch noch mal drüber reden, ob wir spoilern oder nicht.
Ja,
ja, wir spoilern. Also,
Achtung,
wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann lest
brecht
das Buch.
Jetzt ab.
Ja, genau, es sind nur 150 Seiten.
Genau.
Genau, also soweit würde ich jetzt erstmal sagen. Und ich habe mich gefragt, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du Bock hattest, damit anzufangen, weil ich fand interessant, was ich so mitgekriegt habe und was auch in diesem Film sehr explizit gemacht wird oder expliziter als es im Buch ist, ist so die Beziehung von Cécile und ihrem Vater, die manche wohl auch in der Rezeption des Buches als fast schon incestuös gesehen haben. Oder es wird irgendwie so die Darstellung dieser Vater-Tochter-Beziehung sorgt für sehr viel Anstoß.
Ja.
Ja, so. Und ich habe mich gefragt, wie dir das gegangen ist beim Lesen, weil ich fand es auch krass in dem Film eben von 1958, da wird das insofern zum Beispiel expliziert, als da begrüßen sich die beiden immer, die küssen sich halt auf den Mund. Und das ist schon so, finde ich, ja, schon etwas, was sehr stark in sowas Inzestuöses oder was so fast gleichwertig ist wie so eine, ja, Liebesbeziehung im Grunde. Ja. Und ich habe mich gefragt, wie es dir gegangen ist mit dieser Vater-Tochter-Beziehung.
Finde ich auch interessant, darüber zu sprechen, aber ich finde auch nicht, dass sich das auf die Vater-Tochter-Beziehung beschränkt, weil ich finde generell, dass, wie du das jetzt auch erzählt hast, könnte man ja denken, dass das so ein sehr platter Roman ist im Sinne von alles war schön und dann kam die böse Anne, die fand ich, die ist so ein bisschen die böse Schwiegermutter-Type und die zerstört dann alles. Und das fand ich eigentlich auch das Gute an dem Buch, dass ja die Cécile, die Ich-Erzählerin ist, das heißt, in deren Perspektive wir ganz stark drin sind, gar nicht so eindeutige Wertungen aller ihrer Personen hat, die um sie rum sind.
Ja.
Und es ist bei dem Vater ebenso, genau, der ist einerseits so der coole Vater und dann, genau, schwingt so ein bisschen auch mit, dass, ja, nicht incestuös, würde ich, finde ich, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber dass sie ihn mindestens auch so anhimmelt, wie er von allen anderen Frauen als der tolle Stecher da gesehen wird, ja. Und gleichzeitig sieht sie ja schon auch sein problematisches Verhalten manchmal und bewertet das ein bisschen, aber ist auch so mein lieber Vater halt. Und ich hatte eher das Gefühl, jetzt gar nicht incestuös, sondern dass es eher so in die Richtung geht, dass die beiden sich sehr gleich fühlen.
Ja.
Ja, so sehr in den Tag hineinleben, auch sehr schnell sich verlieben, sehr viel Interesse an sexuellen Kontakten auch haben und dann auch den schnell wieder verlieren. Also so dieses sehr weiß gar nicht, wie nennt man, was ist das für eine Eigenschaft?
Liebe Menschen
sind. Und dass es eher so in die Richtung geht im Sinne von, ich glaube nämlich jetzt, wenn die Cecile halt der Sohn wäre, dann wären die, wär Vater und Sohn, weißt du, die wären dann so ganz tight und würden so gemeinsam aufreißen gehen in Paris. Ja. Und so ist das ein bisschen. Und ich habe das deswegen nicht so an incestuös deswegen gelesen. Aber ich fand eben auch interessant, wie die Cecile die ansieht.
Ja.
Weil da fand ich nämlich eher, du hast nämlich ja gesagt, genau, dass sie nicht mag und dass die Anne eben so eher strenger, eher rationaler ist und nicht so in den Tag hineinlebt und die Cecile auch in ihre Schranken weist. Aber wir erfahren ja auch ein bisschen so über die bisherige Geschichte, die die schon gemeinsam haben. Also sie lernt ja die Anne jetzt nicht zum ersten Mal da kennen, sondern das war ja eine Freundin der verstorbenen Mutter, soweit ich weiß, und die auch in der Vergangenheit Cecile schon manchmal so ein bisschen, glaube ich, aus als Freundin der Familie unter die ihre Fittiche genommen hat und sich mal mit ihr getroffen hat. Ich glaube, auch mal irgendwie bei ihr in der Modefirma gearbeitet hat. So ein bisschen Art Patin oder so Freundin halt gewesen. Und da gab es ja schon auch Passagen, wo die Cecile in so einen Schwärmer, schon fast in so eine Schwärmerei reinkommt für Anne. Dass sie eher so als, wo man nicht weiß, ist das Vorbild oder ist das so ein bisschen sexuell aufgeladen auch, dass sie auch anziehend findet. Und trotzdem ist es dann aber so, dass sie mega genervt ist und sie halt als Bedrohung sieht für dieses, für diesen Lifestyle, den er fährt. Also ich fand, das war in beiden Kontexten sehr schattiert und auch ein bisschen mit der Elsa. Also ich meine, die wertet sie ja auch ab als so ein bisschen ditzi doofe Affäre, aber gleichzeitig ist sie ja auch so, ach, ist eigentlich ganz nett, dass die auch dabei ist, ne, so. Und dann tut sie ihr ja auch leid am Ende. Also das fand ich, hatte sehr viele Schattierungen.
Ja, voll. Ich finde auch, ich habe auch so gemerkt, ne, wenn man das so zusammenfasst oder so eine Inhaltsangabe macht, dass es eigentlich fast schon mehr dahin geht, genau, dann so klare Rollen so zu positionieren. Aber Cecile schwankt ja selber auch immer wieder so, auch in diesem Plot, den sie dann entwirft, um die beiden auseinanderzutreiben. Sie sagt dann ja auch manchmal so, ach, eigentlich tut die Anne uns total gut und so, das wird, oder eben als so die Anne dann da kommt und eigentlich so der Vater ihr immer mehr verfällt, hat ja auch Cecile so sehr diesen Blick, ja, sie sieht auch sozusagen Anne im Vergleich zur Elsa und sieht sozusagen diese, sag ich mal, Vorzüge oder warum ihr Vater von ihr angezogen ist, so. Und das ist schon, genau, also es ist sehr viel ambivalenter und ich glaube eben in diesem, dass die Cecile, also die hat sowas, ja, finde ich, Schwankendes. Also sie, ich glaube, sie urteilt dann immer oder sie kommt immer wieder so zu so brüsten Dings, so, wow, da habe ich jetzt keinen, also ich finde, das ist auch so finde ich sehr dieses Mindset, zumindest was ich so erinnere aus meiner Jugend, ja, du bist ja dann auch schnell in so einem, boah, ich hasse das so, ja, so, und dann aber 5 Minuten später tut's dir wieder leid oder denkst du dir auch schon wieder so, ja, nee, eigentlich ist es ja voll cool und so, ja, und das ist ja interessant, weil eigentlich diese Anne auf eine Art, die ist ja auch so eine, eigentlich so, ja, hat ja auch so eine Vorbild, also weißt du, so, die ist alleinstehend, die ist super erfolgreich in dem, was sie macht. Die ist ja schon auch so eine, für die damalige Zeit in ihrem Alter gab es wahrscheinlich gar nicht so viele Frauen, die so gelebt haben, ja, und die eben, also es ist ja das Interessante, dass sie auf eine Art ja auch unkonventionell ist und nicht so dieses, ja, und dann heirate ich und kriege Kinder, Ding fährt. Nur dann irgendwie ist ja vielleicht auch so die Frage, ob Cecile nicht auch von Anne enttäuscht ist im Sinne von, ja, am Ende geht's ihr doch noch nur dann darum, doch dann noch schnell zu heiraten, ja, weil irgendwie reicht das alles nicht. Also es wird nicht so explizit gesagt, ja, aber so diese Enttäuschung vom Vater, es ist ja schon so eine große Enttäuschung. Also es ist ja nicht nur so, dieses Problem ist ja nicht, dass er jetzt mit der Anne zusammen ist, sondern das Problem ist ja wirklich die Heirat. Das ist ja das, was sie so als Verrat empfindet auch, ja.
Und ich finde auch, sie ist halt, also was ganz stark rüberkommt, sie ist irgendwie extrem sauer und ihr passt was nicht und eigentlich schauen wir ihr dabei zu, wie sie selber herausfindet, was sie denn jetzt genau stört, weil sie das, glaube ich, auch selber nicht genau weiß. Ich wollte da kurz was vorlesen. Und zwar ist das ganz am Anfang des zweiten Teils, also quasi nachdem diese Bombe geplatzt ist, von wegen wir heiraten jetzt und nachdem ihr Anne auch verboten hat, den Cyril weiter zu sehen, also diesen Geliebten, den sie da hat. Und dann steht hier eben, wie klar ich mich von diesem Moment an erinnere, wundert mich. Ich nahm die anderen und mich selbst aufmerksamer wahr. Spontanität und ein umstandsloser Egoismus waren mir immer als natürlicher Luxus erschienen. Ich hatte immer bloß gelebt. Nun aber hatten mich diese paar Tage so aufgewühlt, dass ich begann nachzudenken, mir beim Leben zuzusehen. Ich ging durch alle Qualen der Selbstbeobachtung, ohne mich deshalb mit mir selbst zu versöhnen. Dieses Gefühl, dachte ich, dieses Gefühl an gegenüber war dumm und armselig, so wie das Verlangen, sie von meinem Vater zu trennen, grausam war. Aber warum sollte ich letztendlich so über mich urteilen? War ich, einfach so wie ich war, nicht frei darin zu empfinden, was geschah? Zum ersten Mal in meinem Leben schien sich dieses Ich zu teilen und die Entdeckung einer solchen Dualität verwunderte mich außerordentlich. Also so dieses, ich finde, sie entdeckt ein bisschen das Gewissen, glaube ich. Also so davor, so als Kind war sie wahrscheinlich immer so, ich habe ein Gefühl und das, dem gehe ich jetzt nach. Weißt du, und ich denke nicht drüber nach, ich habe keine Verantwortung für irgendwas. Und das macht sie ja da auch im ersten Moment, wo sie eben, das haben wir jetzt ja noch nicht erzählt, also sie schmiedet den Plan, den Vater und die Ann wieder auseinanderzubringen. Und wie sie das machen möchte, ist, dass sie quasi nochmal die Elsa kontaktiert und einfach möchte, dass der Vater eifersüchtig wird darauf, dass die Elsa jetzt den Cyril daten soll oder mit dem gesehen werden soll und dass er deswegen halt sich nicht zurückhalten kann und einsieht, dass er die Elsa halt doch noch gut findet, dass er dann wieder entweder zurück zur Elsa geht oder eben die Ann mit der Elsa betrügt und dass sich die beiden deswegen trennen. Das ist ja schon ihr großer Plan, den sie von vornherein hat. Und ich glaube, sie erschrickt dann selber darin, dass sie eben nicht wie früher sagt, ha, das ist mein Interesse, zack, ich mache das jetzt, ich sozusagen handle direkt nach meinen spontanen Bedürfnissen, sondern sie hat jetzt plötzlich ein Gewissen oder sie hat eine Verantwortung und fängt darüber nach zu überlegen und schwankt deswegen immer so hin und her. Und das habe ich dann schon so gesehen als so Eintritt halt auch ins Erwachsenwerden. Und es wird aber nicht so explizit gesagt, was ich gut fand, weil sonst hätte es mich total genervt, ehrlich gesagt, wenn sie jetzt gesagt, wenn das jetzt hier so ausbuchstabiert worden wäre, aber so diese innere Zerrissenheit, okay, darf ich jetzt noch so rebellieren und das einfach machen und meinen Bedürfnissen folgen oder muss ich jetzt auch irgendwie an die Zukunft denken und an
vernünftig sein
und Verantwortung übernehmen.
Dieser ganze Plan, den sie schmiedet, basiert ja auf der Annahme und der geht ja auch voll auf. Also ihre Vorstellung ist, oder sie denkt, mein Vater wird den Cyril und Elsa zusammen sehen und es wird sofort so sein Besitzdenken quasi angestachelt werden und auch so dieses, okay, der Cyril, der ist halt auch ein jüngerer Mann, die Elsa ist ja auch jung und die haben sich dann gefunden und dass er dann, also sie sieht ja auch voraus, es geht ja auch gar nicht darum, dass die dann wieder zusammenkommen sollen, sondern es geht nur darum, dass ihr Vater dann so angestachelt wird davon, dass er sich, wie du gesagt hast, nicht zurückhalten kann und dann halt versuchen will, irgendwie wieder mit der Elsa anzubandeln und dass das dann die Anne natürlich nicht ertragen kann oder vielleicht so im Sinne von, dass sie dann beweist, dass ihr Vater überhaupt nicht dazu in der Lage ist, diese Heirat zu machen, weil er halt doch seine quasi diese Lebe-Menschen-Ding so und ich finde es interessant, also sie ist ja an einigen Stellen selber überrascht, dass ihr Plan so gut funktioniert und ist manchmal so ein bisschen so, oh nee, ich würde das jetzt eigentlich am liebsten alles wieder stoppen. Ich habe eigentlich schon, weißt du so, ich wollte doch nur so ein bisschen Spaß machen und jetzt funktioniert das alles und alle sind so voll engaged und ernst und sind so, ja, komm, lass das machen, ja. Auch der Cyril, der quasi so das machen will, weil er auch, ich glaube, der will dann auch, entweder will er sie heiraten und auf jeden Fall mit ihr zusammen sein und der, also sie sagt dann eben auch so zu ihm, ja, wir können halt nicht zusammen sein, solange die Anne da ist, weil die mir das halt verbietet und so. Und eigentlich so dieses, ja, sie ist dann so die Intrigantin, die halt im Hintergrund die Fäden zieht, sieht sich oder, weißt du, so wie du das jetzt auch da, diese Passage, die du zitiert hast, es ist ja so dieses, sie will sich ja jetzt auch nicht so unbedingt als diese Intrigantin sehen oder als so dieses, ne, so wie bei gefährliche Liebschaften, so Madame Merteuil, also diese Libertine, die dann halt so auf Teufel komm raus, Leute unglücklichen und in ihr Unglück stürzen will, so. Und ich finde aber schon interessant und ich kann mir echt vorstellen, dass das durchaus auch so für die damalige Zeit krass ist. Also weißt du, weil sie durchschaut ja alle so krass. Also weißt du, es ist so eine 17-Jährige, die im Grunde Menschen, die so 10 bis 20 Jahre älter sind als sie, so ein bisschen nach ihrer Pfeife tanzen lässt. Ja? Also sie hat ja so eine unglaubliche Gabe, oder was heißt Gabe, so eine Beobachtung, sie checkt ja voll, was so quasi die Trigger sind, wie sie die anderen dazu bringen kann, das zu tun, was sie möchte, ja, so. Und das ist so teilweise eben voll bewusst und teilweise schreckt sie davor eigentlich zurück. Also es hat so was, sie ist konfrontiert mit etwas, auch dieses, ich spalte mich zum ersten Mal selber und betrachte mich selber bei dem, was ich tue. Also es ist nicht mehr so in dieser einfach nur Selbstvergessenheit zu leben. Aber es ist dann schon auch nicht so, dass sie so ganz fies ist und jetzt sich so denkt, ha, jetzt ziehe ich das durch und geil und so weiter, ja, so.
Aber ich frage mich da auch, glaubst du, das ist auch so gemeint, also weil du ja gesagt hast, sie versteht, sie durchschaut die Leute um sich rum total und sie kann eigentlich diesen Plan, da geht ja auch nie was schief, also es geht ja total auf, so wie Marionetten, sie weiß total, ich setze diesen Reiz, mein Vater macht das, ich setze diesen Reiz an, macht das und das funktioniert ja auch so. Wen sie aber nicht durchschaut, sehr gut, finde ich, ist sie sich selbst. Also, und ich glaube, das ist ja schon auch bei so Jugendlichen oft, also die können dich ja schon, also auch manchmal durchschauen. Manchmal durchschauen Kinder ihre Eltern oder Schüler ihre LehrerInnen oder so total. Aber halt die Perspektive auf sich selbst, das finde ich, ist was, was man halt so mit dem Leben lernt. Und das zieht man da ja schon sehr oft, weil es gibt ja auch diese Szenen, die sie eben sehr stark orchestriert, wo sie mit ihrem Vater irgendwo hingeht und ganz zufällig begegnen sie dann immer Elsa und Cyril, die da auch als Liebespärchen unterwegs sind, um den Vater quasi eifersüchtig zu machen. Und da gibt's ja dann immer die, ich glaube einmal ist es auch, die laufen durch einen Wald und dann sehen die da eben auch, die als Elsa und Cyril so rummachen. Und da, soweit ich mich erinnere, da könnte jetzt ja die Wahrnehmung sein, mein Plan geht auf und mein Vater sieht es und so. Und da schreibt sie aber ganz stark so, ich war ja genauso erschrocken wie er. Für mich war das auch total schlimm, weil sie natürlich nicht checkt, dass sie eigentlich auch ihren Geliebten da immer mit so einer sehr verführerischen Elsa, sagt sie auch immer, das ist so eine rothaarige, bisschen femme fatale-mäßige Pariserin, ne? Das führt sie sich ja auch immer vor Augen und checkt dann, okay, so toll finde ich das eigentlich auch nicht, wenn mein Lover da gerade mit einer anderen rummacht und ist dann und setzt sich dann auch in die Opferrolle und ist so, oh ja, für mich war es genauso schlimm. Also eigentlich bin ich gar nicht die Intrigantin hier an der Sache, sondern ich bin genau wie mein Vater die Mitleidende. Und dann wenig später hat sie aber wieder Mitleid mit an und was sie da alles Böses macht. Also ich finde, diese Selbsteinsicht und das Kennen und das Verstehen der eigenen Person ist das, was ihr fehlt. Und was so ein bisschen der Punkt auch, glaube ich, dieses für mich dieser Geschichte ist.
Ich finde es voll, was du sagst, so dieses, sie durchschaut sich nicht selbst und es ist aber eben auch so dieses, ich glaube dadurch, dass du dann halt selber erst in der Situation erfährst, also sie hat halt auch noch nicht diesen Erfahrungsschatz, dann vielleicht, sie ist ja selber dann teilweise so überrascht von ihren Gefühlen und fühlt dann halt so sehr unterschiedliche Sachen gleichzeitig und bringt es nicht sozusagen auf einen Nenner oder einen Kamm oder so, ja, so. Also auch mit dem Cyril, das ist ja auch sehr, also es ist ja auch so zwischen eben, ich will eigentlich nur mit dem spielen oder ich habe eben so wie mein Vater auch dieses sexuelle Interesse so und will das ausnutzen. Und dann geht's aber doch an einigen Stellen, ja, ich liebe den jetzt so oder dann schlafen sie eben miteinander, was nebenbei bemerkt auch ein riesiger Skandal war. Also so, dass sie dann eben genauso wie ihr Vater freizügig quasi Sex hat mit diesem Jungen. Und auch ihm so sagt, ja, als er auch mal sagt, so, sag mal, kannst du eigentlich schwanger werden? Und sie so, ja, du passt schon auf. So, ja, voll.
Ich verlass mich da ganz auf dich. Ja. Ist ja dann auch dein Kind, also du bist so hier in der Verantwortung. Aber glaubst du, das war satirisch gemeint? Weil das ist ja was Männer halt oft sagen, so, ja, du wirst schon verhüten, weil ist ja dann dein Kind und ist ja dann auch deine Verantwortung. Und das sagt sie ja auch.
Ja, ich glaube,
Cyril. Ja. Und das kann man natürlich lesen als naiv und doof, aber ich glaube, ich könnte auch so ein augenzwinkernder Joke oder halt so ein sich lustig
machen. Ja, weil es ja eigentlich immer die Frauen sind, die auf, wo ganz klar ist und die ja auch dann unter Anführungszeichen, das sagt ja auch an, solche Sachen enden im Krankenhaus ja mit, also entweder, ja genau, mit einer Geburt zu. Und ich finde, das ist aber für mich so, also es könnte so ein bisschen satirisch gemeint sein, aber ich glaube, es ist eher so dieses dann ja schon, also es ist ja auch so ein bisschen, ich glaube, sie überreißt ja nicht immer, was eigentlich die letzte Konsequenz ihrer Handlungen sind, ja. Und das sehe ich da auch voll so. Also sie ist dann so ein bisschen sorglos, denke ich so, ja, wird schon passen, so. Dabei wäre natürlich, wenn sie jetzt schwanger würde und den dann heiraten müsste, das wäre ja der totale Albtraum für sie, ja, so. Und das ist genauso wie mit dieser Intrige, ja, so dieses, ich glaube, oder mit dem auch, was du beschrieben hast, sie überreißt dann nicht bis in die letzte Konsequenz. Oh, und dann sehe ich ja auch den Cyril mit der Elsa und das macht ja vielleicht auch was mit mir oder auch sowas wie, vielleicht verlieben sich das dann ja auch ineinander oder so. Und ich glaube so, das ist halt genau dieses, finde ich, was Sagan so treffend, finde ich, aufzeigt. Ja, so eben so dieses von der Adoleszenz oder von so einer Jugend, also in diesem Coming of Age, von so diesem komplett Sorglosen nicht so ganz zu checken, aber du hast gleichzeitig schon eine andere Macht, du kannst anders Sachen machen ja, so. Aber so dieses in letzter Instanz dann immer zu checken, wohin das führen kann, das kann sie halt noch nicht, ja, so.
Das fehlt.
Und dieses dazwischen, ja. Dieses Schwankende, ja, so. Sie sagt ja dann auch immer wieder, ja, ach, ich gehe jetzt dann nachher hin und dann blase ich das alles ab, dann sage ich denen, komm Leute, lasst's bleiben, es passt schon, weißt du, es wird schon ganz okay sein. Oder eigentlich hat ja Ann auch recht, ist eh gut, wenn ich so ein bisschen lerne und dann so das Ding mache. Also sie ist eben da auch sehr inkonsequent immer wieder, ja, so. Und man hat ja eigentlich so das Gefühl, das finde ich auch so ein bisschen paradox, dass obwohl sie diesen Plan schmiedet, hat man so das Gefühl, sie ist selber immer wieder so erstaunt und das ist wie so, ach nee, funktioniert das jetzt wirklich oder hä, so, und dass sie da wie so wider Willen in diese Situation geraten ist.
Was ich mich so gefragt habe, das Buch ist ja so, also ich habe ja schon gesagt, in der ersten Person und dann so retrospektiv rückblickend erzählt. Also man stellt sich vor, dass eine jetzt etwas ältere oder die Ereignisse liegen ein bisschen in der Vergangenheit und Cecil erzählt das nochmal rückblickend. Da habe ich mich gefragt, weil das ist ja nicht, in manchen Romanen wird das ja gesagt, jetzt sitze ich hier und erzähle euch von vor 10 Jahren oder so, wie lange, also was ja nicht passiert ist, dass dann irgendwie eine sehr erwachsene Cecil die Sachen so mit so einer zurückblickt und das schon total einordnen kann, sondern das ist, glaube ich, relativ kurz danach. Und man hat so das Gefühl, sie braucht das auch, das zu schreiben, um das zu checken und kommt eigentlich immer noch nicht bei allem zu einem Schluss. Und das fand ich ehrlich gesagt sehr gut
voll.
So. Weil ich mich das total gestört hätte, wenn die jetzt eben genau diese Fragen, die wir haben, so wie steht sie eigentlich zu dem oder warum, ne, warum so, dass, wenn das total aufgelöst geworden wäre, was, glaube ich, ein Fallstrick dieser Perspektive ist. Dann hätte mich das voll gestört. Und so, das fand ich sehr stark, dass trotz dessen, dass wir eben so weit reingehen können in Cecils Gedanken und auch Bewertungen der vergangenen Situationen, dass wir trotzdem halt, dass sie noch nicht in der Lage ist oder dass uns auf jeden Fall auch nicht verrät, was denn jetzt, warum sie denn jetzt manche Sachen wie gemacht hat. So. Das fand ich gut. Also bleiben schon Fragen offen oder halt auch noch Sachen, worüber man diskutieren kann, zum Beispiel auch, was dann am Ende passiert. Ja. Vielleicht sollen wir das jetzt kurz verraten, damit wir dann alles verraten haben. Genau, irgendwann führt es dann so weit, diese ganzen Intrigen oder dieses ganze Setup mit Elsa und Cyril, das Cecil so aufgezogen hat, dass es eben genauso kommt, wie es kommen musste. Ann ertappt quasi Raymond dabei, wie er dann mit Elsa sich trifft und im Wald anscheinend
schmust.
Irgendwie. Es wird nicht genau gesagt, ja, wahrscheinlich schmusen die oder machen halt irgendwie rum. Und Ann trifft dann eben Cecil, als sie so total perplex und geschockt da irgendwie aus dem Wald zurückkommt, wo die beiden gesehen hat. Und sie reist dann eben recht bald ab in ihrem schicken Sportwagen, der auch immer wieder gefeatured wird.
Ja,
schneller, schnelles Auto.
Im ersten Akt ein Gewehr, im dritten geht's los.
Genau, ja. Dann wenige Stunden später, glaube ich, nachts, abends, bekommt Raymond eben einen Anruf und dann wird ihm gesagt, dass Ann eben mit ihrem Auto die Klippe hinabgestürzt ist an einer sehr kurvenreichen und gefährlichen Stelle. Da wird auch immer wieder betont, da passieren sehr, sehr viele Unfälle und es ist schon der 6. Unfall in diesem Sommer an genau dieser Stelle und sie kommt dabei eben ums Leben. Ja, Raymond und Cecil sind geschockt und Cecil natürlich mehr. Also beide, glaube ich, haben sehr große Schuldgefühle, aber Cecil mit dem Wissen, dass sie es auch noch willentlich, diese Flucht von Anne herbeigeführt hat, natürlich besonders. Und dann, ganz am Ende, wird dann eben noch angedeutet, dass es ja auch sein könnte, dass Anne Selbstmord begangen hat und sozusagen aus Liebesverzweiflung darunter gefahren ist, absichtlich.
Alle reden immer nur von Unfall und auch der Raymond, aber sie selber denkt eigentlich von Anfang an, also sie sagt sowas wie, glaube ich, selbst da hat die Ann ihnen quasi den Ausweg gelassen, dass sie das auch als Unfall sehen könnten, oder? Dass es eben nicht klar ist, ob es ein Suizid ist oder ein, genau.
Weil sie so korrekt ist. Gleichzeitig ist es natürlich auch, wenn du sehr starke Schuldgefühle hast und in dieser, also jetzt als Cecil, ist man auch sehr bereit, dann vielleicht diese Schuldgefühle noch schlimmer zu machen. Also ich finde, es ist von dem Buch wird total offen gelassen, ob sozusagen das eine triftige Vermutung ist, dass das ein Selbstmord war oder ob Cecil sich das dann noch einredet, um es eben noch schlimmer und tragischer eigentlich zu machen.
Ja, nee.
Das weiß man,
weiß man auch nicht. Und es ist ja auch so lustig, weil eben dann kommt ja an, wie du sagst, völlig aufgelöst so. Und Cecil ist ja dann auch so, sie hat ja da eigentlich schon so, oh mein Gott, es tut mir so leid, sagt sie dann auch so. Und Ann versteht das aber so als,
Ja, Mitleid.
Ja, genau, Mitleid und sowas passiert ist, aber es ist natürlich auch so dieses, tut mir so leid, dass ich das quasi gemacht habe. Dann auch, also sie sagt ja auch so, in dem Moment habe ich gecheckt, dass das ein echter Mensch ist mit Gefühlen, dem ich das antue und nicht einfach nur so eine Entität, die ich mir halt vorgestellt habe. Also es gibt da schon so diesen krassen Moment, wo sie da so, sag ich mal, die Dimension dessen, was sie da gemacht hat und wie sehr die groß die Verletzung ist, so checkt. Ja, also das ist wieder so dieses, was ich vorhin meinte, so sie checkt dann immer, sie kann in letzter Konsequenz immer nicht so ganz absehen, was das eigentlich bedeutet und was das auch für die Leute bedeutet und ist dann so geschockiert. Und dann gibt's ja so diese Szene, wo die dann sie und Raymond so quasi Briefe anschreiben, so um sie wieder zurückzugewinnen und beide so sehen, oh Gott, wir müssen sie unbedingt. Und Cécile ist ja da, glaube ich, schon auch so voll im Modus von, ja scheiße, das war eigentlich voll gut, natürlich, wir müssen die so zurückkriegen, so ungefähr. Ja. Und dann kommt eben dieser Anruf, ja, so. Und ich finde aber auch das, was du vorhin gesagt hast, mit dem, es ist ja interessanterweise aus einer rückblickenden Perspektive erzählt. Also wir sind, glaube ich, also wir sind am Ende des Buches, sind wir zurück in Paris. Es gibt dann auch die Beerdigung und so weiter. Und Cécile erzählt das rückblickend. Aber eben, und das ist auch, glaube ich, etwas, was dann auch mit zu dem Skandal des Buches gesorgt hat, dass ja Cécile nicht, wie du sagst, einordnet und nicht sagt, oh mein Gott.
Ach so, die Reue.
Ich habe diese Frau, ich bin irgendwie, weil selbst wenn es jetzt kein Suizid war, also dass die anfällig, dass die anfällig aufgewühlt sich in das Auto setzt und wegfährt, also selbst wenn es ein Unfall war, ist sie ja nicht ganz unschuldig daran, ja. Und dass es aber da kein Urteil gibt, ja, so auf eine Art, oder dass in letzter Instanz halt sie jetzt nicht oder zumindest nicht explizit die Verantwortung für ihre Handlungen übernimmt, sondern dass eigentlich der ganze Text, wie der erzählt ist, zwar ist im Präteritum erzählt, aber trotzdem man so das Gefühl hat, das entwickelt sich gerade und sie hat eben diese suchende Bewegung so und es ist jetzt nicht am Ende so, ah ja, jetzt weiß ich, ich habe einen Fehler gemacht und so weiter. Und es ist ja auch am Ende sind sie und Raymond halt wieder in Paris und nehmen da halt wieder ihr Leben auf, als ob nichts gewesen wäre. So. Also es ist dann nicht so dieses zu Kreuze kriechen oder eben auch so, also ich habe vorhin gefährliche Liebschaften erwähnt, da ist es ja so, dass Madame de Merteuil, die quasi böse Intrigantin, die kriegt dann am Ende Windpocken. Ich glaube, es sind Windpocken und ihr ganzes, also sie überlebt zwar, aber ihr ganzes Gesicht ist total entstellt von diesen Narben. Und das ist quasi diese Strafe für sie, quasi, weil sie diese böse Frauenfigur, die halt da so diese Intrigen macht, ist. Und das ist ja schon krass, dass der Roman, der entzieht sie, also da wird ja nicht, sie wird ja nicht verurteilt, außer es gibt ja keine Instanz, wo dann irgendwie gesagt würde, also es ist total scheiße und liebe Kinder, seid bloß nicht so, ja, so. Und das finde ich schon erstaunlich, ja, also vor allen Dingen, wenn man sich denkt, 54 ist halt schon krass.
Und was ja auch dann ist, was ich noch ganz interessant fand mit an dem Ende, wo dann eben ja, genau, das war kurz bevor sie diese Briefe schreiben. Da ist aber ist schon abgehauen sozusagen und sie und ihr Vater sitzen dann ganz bedröppelt da und das ist so ein bisschen nur, das hätte jetzt wirklich keiner ahnen können. Ja, wo man auch so ein bisschen, wenn man am liebsten so tschu, tschu, batsch, batsch, erstmal so wach watschen die zwei. Naja, und dann, da schreibt nämlich Cécile auch, warum ließ uns Anne so zurück? Warum ließ sie uns für etwas leiden, das letztlich nur eine Dummheit war? Hatte sie keine Pflichten uns gegenüber? Und das finde ich interessant. Ich meine, das könnte man ja auch auf die Zeit, also als sie dann tot ist, halt übertragen, so, ne, so diese auch Wut, so warum ist sie jetzt weg und so. Und dass sie da halt dann schon so denkt, wie eigentlich Anne denken würde. Also Anne ist ja die denkt an die Zukunft, die denkt an die Verantwortung, die denkt an die Pflichten, die denkt so. Und da ist sie dann aber von Anne enttäuscht, warum die denn jetzt nicht ihre Pflicht wahrnimmt.
Ja.
Weil Anne dann eigentlich so ist, das fand ich auch irgendwie nochmal so ganz interessant. Und das könnte man ja, wie gesagt, auch auf den Tod von Anne übertragen. Und deshalb, glaube ich, habe ich die Theorie, meine ganz persönliche, dass es kein Suizid war. Sondern wirklich dieser Unfall, dass sie halt einfach vielleicht die Kontrolle verloren hat, weil sie ja natürlich auch stark geweint hat, das wird ja auch da beschrieben, aber weil sie eben schon so eine Pflichten an ist.
Ja. Ja, und vielleicht auch so dieses mit dem, wie könnte uns Anne so allein zurücklassen? Ich meine, Cécile und ihr Vater, die werden ja schon als so die beiden Kids dargestellt und Anne ist dann so die Mutti, die halt rein, oder so, weißt du, so die einzige Erwachsene
die einzige
am Tisch.
Normale, ja.
So, ja. Und dass das halt eigentlich vielleicht so Cécile auch so erstaunt ist, sie so zu treffen mit dem und auch, dass dann Anne nicht wie immer ihre Selbstkontrolle hat und dann halt so ein bisschen drüber steht und dann auch sowas sagt wie, ja, mei, dein Vater, du weißt ja so und ich verzeihe ihm das, weil, also, ne, so, also dieses, dass sie sich dann am Ende anders verhält, als Cecile es vielleicht gedacht hätte.
Ja. Und übrigens auch, also es ist ja auch unwichtig zu spekulieren, ob es jetzt ein Suizid war oder nicht, aber ich denke mir halt nur so, wie naiv auch von Cecile zu denken, dass Anne sich wegen ihr und ihrem Vater das Leben nehmen würde. Ja. Weil da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass für die 50er Jahre jetzt eben nicht nur Cecile irgendwie so ein bisschen so eine Skandalfrau war, die eben jung ist und sexuell interessiert und einen drauf macht, sondern auch Anne, weil die ja auch irgendwie 40 ist, ne, ihr Leben lebt, Designerin ist, ein Business hat, irgendwie so alles im Griff hat. Wo ich mir halt auch denke, also die hatte jetzt irgendwie mit euch 3 Wochen da eine schöne eine gute Zeit und ein bisschen natürlich irgendwie die Aussicht und die Hoffnung auf ein geregeltes Familienleben und nicht mehr alleine zu sein. Aber dass die jetzt halt, nur weil das jetzt irgendwie nicht funktioniert, sich direkt die Klippe hinabstützen würde, glaube ich, jetzt ist auch eine krasse Überschätzung von Cecils Seite, so ihres Einflusses, oder eine sehr naive Vorstellung, glaube ich auch. Ich würde jetzt irgendwie denken, so eine Anne hat wahrscheinlich mehr in ihrem Leben noch als
Voll.
No offense, Raymond.
Ja, aber. Und das ist halt aber natürlich schon auch so ein bisschen diese Frage von, was Raymond an interessiert, ist ganz klar, aber was interessiert eigentlich an Raymond so? Und es hat schon so ein bisschen, finde ich, so diesen Unterton, ja, am Ende des Tages wollen halt erfolgreiche Businessfrauen trotzdem nur eines, nämlich heiraten und einen Mann.
Ja,
und
die wird ja schon ein bisschen so auch als alte Jungfer inszeniert, so ein bisschen so, oh, schon 40, na ja.
Ja, ja, und Spaßbremse und so, ja. Mhm. Ja, magst du vielleicht, bevor wir zur Schlussbesprechung kommen, noch sagen, was du und was ich das nächste Mal lesen, fürs nächste Mal?
Ja, sehr gern. Also wir lesen dieses Mal was aus Malaysia oder von einer Person aus Malaysia, und zwar The South von Tash Orr, was auch auf der Longlist für den Man Booker Prize war dieses Jahr.
Cool.
Bin gespannt.
Ich auch.
Aber jetzt bin ich auch gespannt.
Ja.
Ob es bei dir Joie oder Tristesse war, dieses Buch zu lesen. Ich fand übrigens, das möchte ich noch ganz kurz sagen, auch das, hast du das Nachwort von Sibylle Berg gelesen?
Nee, ich habe ja die französische
Ausgabe. In der deutschen Ausgabe ist ein Nachwort von Sibylle Berg drin.
Ja.
Und das ist auch ganz interessant, weil sie kontextualisiert so ein bisschen, ne, auch Bedeutung der Frau, Rolle der Frau in dieser Zeit, und sagt halt auch nochmal, kennst du das, dass du manchmal nicht zusammenbringst, was für Menschen eigentlich ZeitgenossInnen waren und dann verwirrt bist, dass das halt auch die Zeit von Simone de Beauvoir war.
Ja.
Ne? Und wie viel, also da finde ich, wirkt dieser Roman irgendwie sehr modern, und man würde denken, der kommt eher danach, aber es ist diese Zeit erst.
Naja, wobei interessanterweise ist Simone de Beauvoir.
Ja, genau, die war ja auch schon bahnbrechend. Ja. Genau, aber trotzdem.
Ja, genau. Ja, und hat ja auch mit Sartre nur zusammengelebt oder eben nicht zusammengelebt, ja. Naja.
Voll, aber und auf jeden Fall erzählt sie das alles und ist da schon auch wertschätzend und so. Aber dann ganz am Ende, das möchte ich dir jetzt kurz vorlesen, und wenn ich es falsch verstanden habe, dann schneiden wir es einfach wieder raus. So, dann sagt sie nämlich auch, warte. Also, Bonjour Tristesse ist eine Reminiszenz an eine Zeit des Aufbruchs, als man von einer besseren Zukunft träumte. Heute bleibt einem nichts anderes übrig, als darauf zu hoffen, dass es nicht ganz so schlimm werden wird, wie man befürchten muss. Bestenfalls haben wir es in den nächsten 50 Jahren so weit geschafft, dass sich eine Neuübersetzung von Bonjour Tristesse und ein Nachwort erübrigt haben werden, weil die literarische Reproduktion weißer, gutbürgerlicher Lebensentwürfe endlich unzeitgemäß geworden sein wird. Also sie sagt ja im Prinzip so,
White People Problems.
Ja, genau. Basht es eigentlich voll, weil ja, es ist halt schon so ein bisschen, wie du auch am Anfang gesagt hast, so ein sehr privilegiertes Leben, sehr privilegierte Autorin, gut, alles gut bürgerlich und Hashtag Problems, so ein bisschen, Hashtag First World Problems. Und das fand ich ganz witzig, dass dann so das ist wirklich der letzte Satz dieses Nachwurfs, wo es halt erst alles gewürdigt wird und dann so, naja, aber hoffentlich wird es nicht nochmal übersetzt, weil hoffentlich in 20 Jahren will sowas, so ein Quatsch, keiner mehr lesen. Finde ich irgendwie geil.
Cool.
Soll ich anfangen oder du?
Fang du gerne an.
Also ich muss sagen, ich habe es eigentlich sehr gerne gelesen, und ich war auch so irgendwann ab der Mitte, als dann schon diese, oder ab 2/3, als dann schon dieses Rache-Komplott sozusagen oder dieses Verstoßungskomplott angefangen hat, da weiß man schon ungefähr, worauf es hinauslaufen wird. Aber so am Anfang fand ich, Dadurch, dass sich viele der Leute auch irgendwie crazy verhalten in dem Roman, weiß man nicht so richtig, in welche Richtung es jetzt geht länger. Und das, ich war da schon sehr angetan einfach von dem, was ich finde, dass die Stärke des Buches ist, und zwar die Charakterzeichnungen und die sozusagen das innere Erleben und die innere Zerrissenheit der Ich-Erzählerin. Und deswegen muss ich schon sagen, dass ich es ziemlich gut fand. Und ich glaube, ich würde so 4,5 Sterne geben.
Ich glaube, ich bin so ein bisschen, ich glaube, ich weiß noch gar nicht, wie ich dieses Buch finde. Ich habe es gelesen und es ist ja auch wirklich komisch, weil ich hatte wirklich gar keine Ahnung, worum es geht. Ich wusste halt nur so diffus, ah ja, irgendwie Skandal, irgendwas mit Moral, aber so den genauen Plot
nicht
oder
mal
so.
Das wusste ich.
Ah ja, ja, aber ich hatte wirklich so gar kein Ding. Und dann bin ich da so rein und war so lange, und ich glaube, ich habe dann lange auch, also genau wie du es gerade beschrieben hast, so dann, okay, dann hat man verstanden, wenn dieser Plot so quasi in Gang gesetzt wird, dann ist so, aha, darum wird es jetzt gehen, so. Aber ich war erstmal so, ah ja, und ich finde, also es liest sich so voll runter. Es ist ja wirklich so sehr, wie soll ich sagen, ich wollte homogen sagen, aber es nimmt ein, das ist nicht das, also es ist nicht das Wort, es ist wirklich so sehr in sich, so organisch, ja. Also man geht ja so voll mit und es ist so, gibt so eins ins andere.
Es float so. Auch so irgendwie, ja.
Ja, voll, total. Und gleichzeitig muss ich sagen, ist es so irgendwie, mich hat es irgendwie nicht berührt oder abgeholt, oder weißt du, so, ich habe es so gelesen, aber es war jetzt an keinem Moment so, dass ich mir gedacht habe, wow, ich will entweder, also unbedingt wissen, wie es weitergeht, vielleicht eh nicht, aber es hat mich nicht so richtig reingezogen oder gecatcht. Ich bin mir aber eben nicht sicher, ob es vielleicht auch meine Stimmung war oder so dieses gar nicht so genau zu wissen, so worauf lasse ich mich jetzt ein. Und deswegen bin ich so ein bisschen, ich, also wirklich, weiß nicht so genau, wie ich es eigentlich finde.
Eins und ehrlich sind. Fünf gleichzeitig.
Ja, genau. Ja. Oder so drei, irgendwo so in der Mitte. Also es ist jetzt auch nicht so, also es ist vielleicht so ein Buch, wo ich mir denke, das würde ich vielleicht irgendwann nochmal lesen, um nochmal mehr so zu checken, aha, was könnte daran jetzt irgendwie interessant sein oder so. Ja, aber vielleicht ist es auch so dieses, ja, so diffuse auch so ein bisschen, das ist ja auch eben immer dieses Schwankende, also es ist ja wirklich nicht so, es gibt ja nicht so, so, und das ist jetzt so das Ding, darum geht's, das ist so die Moral und so weiter, sondern es hat ja sowas sehr Waberndes.
Ja, und ich meine, Cécile ist ja jetzt schon, ist ja auch schon so eine Anti-Heroin, also man ist jetzt ja nicht klar, total, sie ist einem nicht total sympathisch, was einen, glaube ich, auch daran hindert, da so richtig drin zu sein, weil man fiebert nicht richtig mit ihr mit. Aber ich finde, man hat schon auch als Leserin gleichzeitig auch das, was sie hat, so einerseits so, haha, der Plan geht auf, aber dann auch wieder so, oh Gott, ist die schrecklich.
Oh shit.
Also man ist auch so voll
am
Schwanken.
Ja, stimmt. Ja, schon. Ja, das stimmt schon.
Ich frage dich einfach vielleicht bei unserer nächsten Geburtstagsfolge nochmal, ob das, manchmal ist ja auch so, dass Bücher noch
stimmt,
so nachbrennen
dass man im Nachhinein,
und dann,
genau. Ja, voll. Nee, ich fand jetzt auch quasi wieder mal so dieses drüber sprechen, hat es für mich nochmal interessanter gemacht, auf alle Fälle. Ja. Gütchen, Schönchen,
gut,
dann
sehen wir
tschüss
uns das nächste Mal,
wenn
es wieder
heißt
Bonjour.
Nee, Quatsch. Bonjour, Podcast.
Ja, genau.
Tschüss. Also dann, ciao.